بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zur Fortsetzung dieser Reihe. Möge Allah euch reichlich belohnen für euer Erscheinen. Und zwar geht es weiter mit der Bescheidenheit oder Demut, die das Gegenteil eben von Hochmut und falschem Stolz. Und zwar sagt er, es geht weiter um die Behandlung, ja, also wie man Hochmut behandelt. Er sagt, was aber die Erkenntnis seines Herrn betrifft, so genügt es ihm, auf die Spuren seiner Macht und die Wunder seiner Schöpfung zu schauen. Dadurch wird ihm die Erhabenheit sichtbar und Erkenntnis wird ihm offenbar. Dies ist die Behandlung, die die Wurzel des Hochmuts vollständig ausreißt. Also, Hochmut entsteht ja nur, wenn man nicht weiß, wer Allah ist und wenn man nicht weiß, wer man selbst ist. Man denkt, man hat Dinge erreicht, eigenständig. Also hat man vergessen, dass das alles von Allah ist, subhanahu wa ta'ala, und dass man selbst zu schwach ist, als dass man das eigenständig und unabhängig erlangen kann. Also brauchen wir zwei Erkenntnisse. Einmal, wer ist Allah? Und einmal, wer bin ich? Ich muss wissen, Allah azza wa jal ist der Reiche, der Unabhängige, und ich bin der Arme, der Bedürftige. Das sind also die Erkenntnisse oder die Kenntnisse, die ein Muslim braucht. Dann sagt er zu den praktischen Mitteln. Also das war das Wissen. Du musst wissen, wer ist Allah und du musst wissen, wer bist du. Deine Mangel oder Mängel und die Vollkommenheit Allahs tabaraka wa ta'ala. Zu den praktischen Mitteln gehört, Demut durch Taten zu verwirklichen. Also Bescheidenheit, Demut, mangelnder Hochmut wird auch durch praktische Trainingseinheiten erlangt. Also es ist nicht nur eine Kenntnis, nicht nur Theorie, sondern auch das Praktische. Er sagt, zu den praktischen Mitteln gehört Demut durch Taten zu verwirklichen gegenüber Allah und gegenüber den Menschen. Indem man beständig die Eigenschaften der Demütigen anwendet auf die Lebensweise des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seine Demut sowie seine edlen Charaktereigenschaften wurde bereits zuvor hingewiesen. Also wir brauchen Vorbilder. Wie lebe ich bescheiden, demütig? Wie verhält sich jemand, der nicht hochmütig ist? Dazu gehört, dass er die Wahrheit annimmt. Denn was ist die Definition von Hochmut? Wie sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als man ihm sagte, jeder von uns will gut aussehen, ja, gut gekleidet sein. Dann sagte er, das ist nicht Hochmut, sondern Hochmut ist, die Wahrheit abzulehnen und die Menschen zu verachten. Also das ist was Praktisches. Hochmütig zu sein, angeberisch zu sein, ist etwas Praktisches. Das sieht man. Wenn du also die Wahrheit ablehnst, dann ist das ein Zeichen von Hochmut. Nimmst du die Wahrheit an, egal von wem, dann ist das ein Zeichen von Demut. Und so trainierst du deine Bescheidenheit. Es kommt ein Kind zu dir und sagt dir, Entschuldigung, ich glaube, das macht man nicht so. Egal, ob es religiös oder weltlich ist. Es gibt auch im Weltlichen Leute, die denken, das sind die Besten, die es gibt. Ich weiß, wie es funktioniert, du weißt es nicht. Ob du ein Vater bist, die Mutter, ja, wir wollen einen Ausflug machen und der Vater sagt, weißt du was, wir nehmen den Bus um so und so viel Uhr, da Da kommt der Sohn, die Tochter und sagt, weißt du was, eigentlich, wenn wir den anderen Bus nehmen, wenn wir den Zug nehmen, ach, was weißt du schon? Einfach so, nicht nach Überlegung und nach Betrachtung, wie ist die Aussage, ist sie richtig, ist sie nicht richtig? Nein, nein, das Kind hat sich gemeldet, es kann nicht richtig liegen. Das ist Hochmut. Ablehnung der Wahrheit. Und deswegen eines der besondersten Beispiele, was Demut und Bescheidenheit zeigt, ist die Geschichte des Zauberlehrlings. Ja, in der Geschichte von Ashab al-Khudud, dem Volk, das im Graben verbrannt wurde. Und zwar, er war ja auf dem Weg zu seinem Lehrer, also diesem Magier. Und auf dem Weg hatte er immer einen Pfarrer gefunden, bei dem er saß und gelernt hatte, die Religion. Nun, eines Tages, wie ihr sicherlich kennt, gab es ein Tier und dieses Tier hat den Weg versperrt und die Leute konnten nicht durch. Da hat er einen Stein genommen und hat gesagt, ja Allah, wenn dir die Sache des Pfarrers lieber ist, dann lasse dieses Tier sterben. Und er hat darauf geschmissen, tot war das Tier. So, jetzt ist er zu diesem Pfarrer zurück und hat ihm gesagt, was passiert ist. Ich habe ein Tier auf dem Weg gesehen, dann habe ich gesagt, ja Rabbi, wenn dir der Pfarrer lieber ist, dann lass dieses Tier sterben, habe geschmissen, das Tier war tot. Was sagt nun dieser Lehrer? Er sagte, heute bist du besser als ich. Das heißt also, du hast heute einen Rang erreicht, dass Allah dir dieses Wunder oder diese Sache beschert hat, dieses Bittgebet erhört hat, das ist eine Stufe, die gewaltig ist. Er hat nicht gesagt, ja, ja, ist, ja, gut, kann mal passieren, ja, inshallah, wenn du so wirst wie ich, ja, das passiert dann auch öfter. Nein, 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 er hat gesagt, du bist heute besser als ich. Das zu gestehen ist etwas Besonderes, auch in der Erziehung der Kinder, dass du sagst, das hast du gut gemacht. Du hast recht. Du selbst hattest eine andere Meinung, du sagst aber zu deinem Sohn, zu deiner Tochter, zu deiner Frau, zu Allahu a'lam, wer, zu deinem Nachbar, ist ja egal, wer es ist. Wenn jemand richtig liegt, dass du ihm sagst, Barakallahu fik, Jazakallahu khairan, danke, dass du mich ermahnt hast. Und deswegen sagte Umar radiallahu an, in euch liegt nichts Gutes, wenn ihr es nicht sagt, also den Ratschlag, und in uns liegt nichts Gutes, wenn wir es nicht annehmen. Dieser Satz, den zu leben, zu sagen kann das jeder, aber den zu leben, braucht Bescheidenheit. Du musst deine Seele bändigen, weil deine Seele sagt dir, okay, okay, er hat zwar recht, aber sag's nicht. Wie sehe ich denn aus, wenn ich jetzt sage, okay, du hast recht, ich habe kein Recht. Ja? Also er sagt, die zweite Ebene in Bezug auf den Hochmut, der durch Abstammung entsteht, wer von Hochmut aufgrund seiner Herkunft befallen wird, soll wissen, dass dies ein Sich-Erheben durch die Vollkommenheit eines anderen ist. Dann soll er seinen Vater und Großvater betrachten. Sein naher Vater war ein verächtlicher Samentropfen. Und sein ferner Vater war Erde, also Adam a.s. Das heißt, er sagt, ein Grund des Hochmuts und mangelnden Bescheidenheit ist Nationalismus. Und Nationalismus ist eine Krankheit. Man denkt, man wäre was Besseres, man hätte besondere Rechte, nur weil man aus einem bestimmten Land kommt, aus einer bestimmten Familie, aus einem bestimmten Stamm. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna akramakum inda Allahi atqakum. Der Edelste bei Allah unter euch ist der Gottesfürchtigste. Und deswegen gab es zur Zeit des Propheten alayhi salatu wassalam keinen Unterschied zwischen Salman, dem Perser, oder Bilal, dem Abessiner, oder Suhaib al-Rumi, ja, also Suhaib, der Römer, oder, also es war jetzt kein Römer, aber auf jeden Fall, und anderen oder den Arabern. Es gab keinen Unterschied zwischen den Muhajirun und den Ansar, was die Abstammung angeht, dass sie bevorzugt wurden, sondern die Muhajirun sind besser als die Ansar, weil sie vorher den Islam angenommen haben, nicht weil sie Mekkaner sind. Ja? Auf jeden Fall, Nationalismus ist also eine Krankheit. Und jeder, der weiß, was Brüderlichkeit bedeutet, kann nicht denken, ich bin besser, nur weil ich aus einem bestimmten Land bin. Sondern ganz im Gegenteil, vielleicht sind die, die aus dem anderen Land sind, viel religiöser als unsere Landsleute. Das mag sein. Und deswegen darf man nicht denken, nur weil ich aus einer bestimmten Familie komme oder aus Allahu A'lam, welche Parteilichkeit. Das gilt nicht nur, was Land angeht. Ja, es gibt Leute, die denken, wir Malikiten, Shafi'iten, Hanafiten, wir sind was Besonderes, ja. Assalamu alaikum, was bist du? Hanbalit. Aha, Hanbal, ah. Assalamu alaikum, Bruder. Was ist los? Hat er jetzt gesagt, er ist ein Außerirdischer? Also, er hat eine andere Rechtsschule. Wo liegt das Problem jetzt? Aber das ist leider auch eine Form des falschen Stolzes, ja, wenn man fanatisch ist. Also, er sagt, dann soll er seinen Vater und Großvater betrachten. Er sagt also vorher, Nationalismus ist, oder ist ja egal, ob es, wie gesagt, Nationalismus wegen einem Staat ist, wegen einer Kultur, wegen einer Rechtsschule, wegen einem Verein, das ist ja egal. So, er sagt, es ist ein sich erheben durch die Vollkommenheit eines anderen. Bist du so toll oder war das dein Urgroßvater, der bekannt war? Das war Allahumma barik. Ja, also mein Urgroßvater und der war Sultan XY und der war der Großgelehrte XY. Ja, das war dein Urgroßvater. Und du, was hast du getan? Was sind deine Errungenschaften? Was sind deine Sachen, die du erreicht hast in deinem Leben? Und deswegen heißt es im arabischen Gedicht, der wahre Mann ist derjenige, der sagt, hier bin ich. Nicht der sagt, mein Vater war. Das heißt jetzt nicht, du sollst schlecht über deinen Vater denken, sondern du sollst zeigen, was hast du drauf. Hier bin ich. Guten Tag, ich bin hier. Guck mal, ich habe das und das und das. Nicht zum Angeben, sondern du sollst zeigen, was du geleistet hast. Einfach nur zu prahlen, wir sind so toll. Und das natürlich, entschuldigt, muss jetzt sein wegen WM und so weiter, ja. Was am meisten unlogisch ist, dass jemand prahlt und wir haben gespielt und wir, wann hast du gespielt? Vor dem Fernseher? Beim Chips essen? Und das war wirklich ein anstrengendes Spiel und wir haben geschwitzt und die reden doch so, oder? Wir. Du hast geschwitzt am Handy oder? Das heißt, da prahlt man und ihr von der anderen, Junge, er hat nicht gespielt. Das waren die 11 anderen auf dem Platz und nicht er. Aber man redet hier eben auf eine Art eines falschen Stolzes, wir und ihr, obwohl sie beide überhaupt nicht auf dem Platz gespielt haben. Wer von Hochmut aufgrund von Schönheit befallen wird, soll auf sein Inneres mit dem Blick der Verständigen schauen und nicht auf sein Äußeres mit dem Blick der Tiere. Also er sagt, du kannst denken, du wärst was Besonderes, weil du gut aussiehst. Ob vom Körper, von der Kleidung, von der Ausstrahlung, ist ja egal. Oder vom Auto, vom Haus, also das Äußere. Ja, das Sichtbare. Wenn Allah Jalla Jalaluhu dir das beschert hat, Gaben, Schönheit, egal in welchem Bereich, darfst du nicht denken, du bist was Besseres. Denn Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah schaut sich nicht eure Gestalt an, sondern er schaut sich eure Herzen an. Er schaut sich nicht eure Gestalt und euren Körper an, sondern schaut sich eure Herzen und eure Taten an. Also es gibt ein Wortlaut mit Taten und Wortlaut ohne Taten. Ja, aber auf jeden Fall reicht es natürlich nicht aus. Ich bin im Herzen gut, wie einige sagen. Ich brauche nicht zu beten, nicht zu fasten. Hauptsache, das Herz ist gut. Wenn du nicht betest und nicht fastest, ist das Herz nicht gut. So einfach ist das. Wenn das Herz gut wäre, würdest du demjenigen, der dir ein gutes Herz gegeben hat, würdest du ihm danken, indem du ihn anbetest. Auf jeden Fall. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah schaut sich nicht eure Gestalt und nicht euren Körper an. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Aber er schaut sich eure Herzen und eure Taten an. Das heißt natürlich nicht, dass es schlecht ist, schön zu sein. Allah Azza wa Jal, einer seiner Namen ist Al-Jamil, der Schöne. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah ist der Schöne und liebt Schönheit. Und An-Nabi alaihi salatu wasallam achtete auf sein Aussehen, er achtete auf sein Erscheinungsbild, er achtete darauf, dass man von ihm nur einen guten Duft vernommen hat und so weiter und so fort. Das heißt also, die islamischen Gebote, Reinheitsgebote, ob am Körper, Kleidung, das alles ist ja Schönheit, oder nicht? Aber, und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, der starke Muslim ist besser als der schwache Muslim, oder der Gläubige, Al-Mu'min, also der starke Gläubige ist besser als der schwache Gläubige, und in beiden liegt Gutes, nicht nur stark im Glauben, sondern auch stark in allen Bereichen, im Wissen, im Körper, in der Kraft, im Geld. Auf jeden Fall, Schönheit ist etwas Gebotenes im Islam, aber es ist kein Kriterium, das ausschlaggebend ist bei Allah, sondern was hast du mit deiner Schönheit gemacht? Was hast du mit deiner Schönheit erreicht? Hast du mit deiner Schönheit den Menschen erklärt, dass du den Islam leben kannst? Leider sehen wir, dass einige, die schön sind, Männer wie Frauen, ihre Schönheit preisgeben vor allen Leuten, anstatt dass sie eben mit der Schönheit nicht verführerisch umgehen. Und deswegen, wenn zum Beispiel eine Frau sich bekleidet und Hijab trägt und ihre Schönheit nicht der Welt zeigt, dann ist das eine gewaltige Angelegenheit und eine große Errungenschaft. Denn der Shaitan und die eigene Seele flüstern ein, zeig es der ganzen Welt. Ja, man will bestätigt werden, aber auch die Männer wollen bestätigt werden. Ja, dass sie schön sind, dass sie gut aussehen und so weiter und so fort. So, das heißt, deine Schönheit sollst du nicht als Waffe benutzen gegen die Herzen der Menschen, sondern um den Menschen zu zeigen, du kannst schön sein und trotzdem ein Diener oder eine Dienerin Allahs. Du kannst schön sein und trotzdem nicht verführen. Du kannst schön sein und trotzdem die islamischen Gebote einhalten. Genauso wie du kannst reich sein und trotzdem die islamischen Gebote einhalten. Du kannst erfolgreich sein und trotzdem ein praktizierender Muslim, praktizierende Muslimin sein. Du kannst sehr viel Wissen haben, weltlich oder eben auch religiös, und trotzdem auf dem Boden bleiben. Dass wir diese Gaben haben und den Leuten erklären, wie wir damit richtig umgehen, das ist unsere Botschaft. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Und was die Gaben deines Herrn angeht, so berichte darüber. Nicht im Status, guck mal hier, guck mal da, sondern wenn es einen gegebenen Moment gibt, mit Weisheit, dass ich erkläre, Alhamdulillah, ich habe dies und jenes erreicht, damit du andere motivierst, zum Beispiel man spendet öffentlich, damit andere mitspenden. Oder man erklärt, dass man irgendetwas erfolgreich gemacht hat, damit man andere motiviert, dass sie es auch machen. Also du sollst die Gaben nicht in Social Media zeigen, denn man kann dich angreifen mit dem bösen Blick, mit Neid und Missgunst. Aber wenn du wie eine Würze, ja, in einem Gericht, wenn du es präzise einsetzt, kann es schmecken und kann es zu einem Genuss werden, dass die Leute von dir lernen. Wer von Hochmut aufgrund von Kraft befallen wird, soll wissen, dass wenn ihn eine Ader schmerzt, er schwächer wird als jeder Schwache. Wenn ihn nur einen Tag Fieber befällt, löst sich von seiner Kraft, was er sich über lange Zeit nicht wünschen würde. Und wenn ein Dorn in seinem Fuß eindringt, macht er ihn hilflos. Und wenn eine kleine Mücke in sein Ohr gelangt, versetzt sie ihn in Unruhe. Also, wie kann ich bescheiden werden? Indem ich mir vorstelle, wenn ich diese Gabe nicht hätte. Du prahlst, dass du der Starke bist, der Kräftige, gut gebaute und so weiter. Okay. Erstens, das kann Allah dir sofort wegnehmen. Wie viele Menschen, Sportler und andere, möge Allah uns bewahren, gelähmt, Allahu a'lam, Diagnose, Endstadium und so weiter und so fort. Und dann nutze deine Kraft, um Allah näher zu kommen, nicht um angeberisch zu sein, nicht um damit zu prahlen, nicht um damit andere zu verachten, sondern damit du diese Kraft benutzt, um näher zu kommen zu Allah tabaraka wa ta'ala. Wer sich aufgrund von Reichtum überhebt, der soll bedenken, wenn er manche unter den anderen betrachtet, findet er sie reicher als sich selbst. Wie gering ist also ein Rang, in dem man von den Unrechtschaffenen übertroffen wird und der zudem in einem Augenblick von einem Dieb geraubt werden kann, sodass sein Besitzer wieder erniedrigt zurückbleibt. Also es gibt zwei Gesichtspunkte oder Blickwinkel. Einmal, du bist reich, sehr schön. Es gibt noch andere Reiche und die haben nichts davon. Sie glauben nicht an Allah oder sie benutzen ihr Reichtum für Sünden. Zweitens, dieser Reichtum kann dir entwendet werden. Durch Diebstahl oder durch Krankheit oder Allahu a'lam, Krieg. Naturkatastrophen, kannst alles verlieren. Wie viele Leute haben ihr Hab und Gut verloren? Ja, das hören wir jeden Sommer. Möge Allah uns bewahren. Waldbrände, zack, Häuser sind futsch. Der hat sein Leben lang gespart und gebaut für diese schöne Villa auf diesem Hügel, auf diesem Berg, mit diesem Blick auf das Tal. 3 Tage, Salam alaikum, alles futsch. Und keiner kann den Brand aufhalten. Möge Allah bewahren. Das heißt, du kannst dein Vermögen verlieren. Und deswegen entweder du verlässt dein Vermögen oder dein Vermögen verlässt dich. Eins von beiden wird auf jeden Fall eintreten. Entweder du verlässt dein Vermögen durch den Tod spätestens. Oder das Vermögen verlässt dich, während du lebst. Eins von beiden wird sicher eintreten. Was bleibt, Yawm al-Qiyamah? Wahrer Besitz. Besitz eben von Glaube, guten Taten, Zuflucht zu Allah Azza wa Jal, Reue. Und deswegen wird jemand, wenn er im Grabe ist, nichts mitnehmen, weder seine Kleidung, noch seine Immobilien, noch seine Autos oder was er auch hat. Er wird nichts mitnehmen. Außer die Taten. Und diese Taten sind dann ausschlaggebend für deine Zukunft. Noch einmal, das heißt nicht, man soll nicht reich werden, aber nicht auf Kosten der Religion. Darum geht's. Du kannst gerne reich werden, wie ich immer erwähne, die Sahaba, Uthman radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakr und auch Gelehrte, Abu Hanifa, rahimahullah und so, denen ging's gut. Wirtschaftlich, finanziell. Aber schau dir an, was sie erreicht haben. Sie sind Vorbilder bis Yawm al-Qiyamah. Sie gehören zu den besten Menschen, natürlich nach den Propheten und Gesandten, alaihimussalam. Also, du kannst gerne vermögend sein, aber wie ich auch immer sage, derjenige, der die Vermögenden und Reichen sieht, die nicht an Allah glauben, willst du mit ihm tauschen? Aber nicht nur, dass du das Geld bekommst. Nein, nein, du bekommst sein Geld und seine Persönlichkeit. Und du gibst ihm deine Persönlichkeit. Bist du bereit? Jemand, der nicht an Allah glaubt oder irgendwelche Verbrechen macht, bist du da bereit, mit ihm zu tauschen? Natürlich nicht. Ja, und deswegen Qarun, jemand, das ist wohl einer der reichsten Menschen der Welt. Einige denken, die reichsten Menschen oder die mächtigsten Menschen leben heute. Nein, nein. Früher gab es viel reichere, viel mächtigere Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Qarun, die Schlüssel seiner Schatzkammern, nur die Schlüssel, nicht das Gold und die Juwelen und was in der Schatzkammer ist. Nein, nein, nur die Schlüssel kann man nicht tragen. Also eine Gruppe von Männern, also ungefähr so 10 Leute, können die Schlüssel nicht tragen. Stell dir mal vor, jemand hat mehrere Banken und nur die Schlüssel zur Bank, also die Schlüssel, die kannst du nicht mal tragen. Wie viel ist das? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was ist passiert? Ein Erdrutsch und er ist versunken in die Erde samt seines Besitzes. Weg war er in einer Sekunde. Hat es ihm was gebracht? Nein. Möge Allah uns davor bewahren. Wer sich aufgrund von Wissen überhebt, soll wissen, dass der Beweis Allahs gegen den Gelehrten strenger ist als gegen den Unwissenden. Und er soll über die gewaltige Gefahr nachdenken, in der er sich befindet, denn seine Gefahr ist größer als die der anderen, so wie auch sein Rang größer ist als der der anderen. Ein überheblicher Wissender, der weiß ja, dass Überheblichkeit haram ist. Und jetzt ist er trotzdem überheblich. Das ist ja umso schlimmer als jemand, der hat kein Wissen. Denn dieser Mensch, der kein Wissen hat, nicht so viel Wissen. Es geht jetzt nicht darum, er weiß nicht, dass Hochmut haram ist. Sondern es geht jetzt darum, er ist jemand, der ein Laie und ist hochmütig. Ist das halal? Nein. Ist nicht halal. Aber was ist schlimmer? Jemand, der Wissen hat und hochmütig ist. Und das, barakallahu fikum, ist sehr verbreitet. Also nicht, dass man denkt, ja, also wenn man Wissen hat, das wird man. Die größte Krankheit von Wissenden ist Hochmut. Und es ist schwierig, auf dem Boden zu bleiben. Und nur die Auserwählten bleiben auf dem Boden. Wie Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah erwähnte in seinem Werk Hilyat Talib al-Ilm, es gibt 3 Stufen oder 3 Schritte beim Wissenserwerb. Erster Schritt, erst ein paar Infos, du denkst, du wärst. Du hast ein paar Videos gesehen auf YouTube. So, wer will mit mir debattieren? So wie kleine Kinder, sie sehen sich einen Karatefilm an, der denkt, er ist hat 10. Dan. Oder nicht? Der denkt so, ich kann jetzt alle. Warum? Der hat einen Film gesehen. Und so denken einige, ich habe ein paar Videos mir angeschaut oder Bücher gelesen, ich bin Ibn Taymiyyah. So, wenn er weiter lernen würde, dann würde er merken, ups, da gibt's ja noch mehr Wissen. Ich glaube, ich muss lernen. Also diese Stufe, ich muss lernen, kommt nicht zu Beginn. Zu Beginn gibt es eine große Gefahr. Und nur wen Allah festigt, überlebt diese Gefahr. Und deswegen sehen wir in Social Media Leichen. Leichen sind das. Die denken, die wären's. Und die können mitreden und urteilen und verurteilen und debattieren. Und das sind Leichen, die sind tot, deren Herzen. Weil sie denken, komm, ich nehm's auf mit dir. Anstatt dass man schweigt und geduldig ist, bis man weiterlernt und bis der Lehrer ihm sagt, debattiere, verurteile, urteile, antworte. Aber nein, ich brauche keinen, der mir das sagt. Das, sowas gibt's wirklich. So, yani, Leute, die machen, die kritisieren jeden, der nicht bei 3 auf der Palme ist. Und wenn du sagst, Sekunde, wer hat dir gesagt eigentlich, dass du das machen sollst? Also das dafür brauche ich doch niemanden. Herr Bibi, ich habe ein Gehirn. Okay, jetzt. Auf jeden Fall, du bist nicht der Einzige mit Gehirn auf dieser Welt. Aber kannst du dein Gehirn richtig nutzen? Darum geht es. Und das sagt dir nur jemand, der bereits bestätigt wurde und der befugt ist, einen anderen zu bestätigen. Also jemand, der bereits Erfahrung hat, ein Gelehrter ist. Und deswegen, Barakallahu fikum, muss man aufpassen. Das sagen wir immer und immer wieder. Aber natürlich, der Shaitan arbeitet. Ja. Der sagt den Leuten auch immer und immer wieder, nein, 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 du kannst allein, du brauchst keinen Lehrer, du brauchst niemanden, der dich bestätigt. Geh drauf los. Auf jeden Fall, diese Menschen, die hochmütig sind im Wissen, das ist der erste Schritt. Dann kommt der nächste Schritt. Ich glaube, ich muss fragen. Ich muss fragen. Und der wird nur kopieren, einfügen. Sheikh XY, der Gelehrte sagt, der Gelehrte sagt, der Gelehrte sagt, der Gelehrte sagt. Wenn du jemanden hörst, der nie Gelehrte nennt, sofort weg. Weil wer bist du eigentlich, dass du die ganze Zeit mit mir... Ich will dich nicht hören. Warum soll ich dir zuhören? Warum? Und hier nun so nebenbei, ob du Zertifikate hast, Doktortitel hast, oder das, es geht nicht darum, nicht nur, bitte, es geht nicht nur, auch, ja, es ist wichtig, aber es geht nicht nur darum, wo du gelernt hast, sondern es geht darum, was du nach dem Lernen weitergibst. Einige denken, guck mal, ich habe studiert, ich habe Bachelor, Master, Doktor. Okay, Barakallahu fik, super, das ist schon mal der erste Schritt. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Oder ich war bei Sheikh XY, auch wenn ich keinen Bachelor habe, es gibt Ulama, die haben keinen Bachelor, keinen Master, keinen Doktortitel und sind Großgelehrte. Aber sie waren bei Gelehrten. So, ist egal, ob du jetzt eher die klassische Methode, also nicht universitär, einschlägst, oder die moderne Methode, universitär, das ist wie gesprungen. Ausschlaggebend ist was, bei wem hast du gelernt? Reicht das? Was gibst du mir nun weiter? Was sagst du mir jetzt? Deine Meinung oder die Meinung des Gelehrten? Außer du bist ein Großgelehrter höchstpersönlich, dann ahla wa sahla. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Aber solange du kein Großgelehrter bist, bist du nur ein Übersetzer. Punkt. Und wer denkt, er ist nicht nur ein Übersetzer, sondern mehr, der ist krank. Der ist krank. Im Herzen ist der ist hochmütig. Der denkt, der wär's. Na, ich habe meinen Doktortitel gemacht. Habibi, bitte. Bei allem Respekt. Der Doktor, HNO-Arzt, sag dir mal hier in mein Auge, sehen Sie das? Es tut hier weh. Was wird er dir sagen? Professor, Doktor, Doktor, Chefarzt an der Klinik XY für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Und du sagst zu ihm, guck mal hier, nicht auf der Nase, hier neben, sehen Sie das? Was sagt er dir? Das ist nicht mal ein Zentimeter Unterschied, das ist nicht mein Fachgebiet. Okay, aber das ist ein Zentimeter jetzt, ja? Also Nase, Auge. Da können Sie doch mal was. ist nicht mein Fachgebiet. Bitteschön. Das heißt also, man muss seine Grenzen kennen, obwohl dieser HNO-Arzt hat da natürlich auch Augenheilkunde gelernt in seinem Studium, nur er ist nicht Facharzt für Augenheilkunde. Und so ist es in den Islamwissenschaften. Es sind riesen, also einige sagen, es sind um die 50 Fachdisziplinen. Und ein Großgelehrter hat einen Status eines Professors in jedem einzelnen Fachgebiet. Das ist ein Großgelehrter. Ja, es gibt auch Gelehrte nur in einem Fachgebiet. Das gibt's auch. Ja, aber wenn wir von Großgelehrten reden wir von einem, der ist Fachmann in allen Fachgebieten. So, diese Großgelehrten, die haben jetzt den nächsten Schritt gemacht und zwar weitergelernt. Was sagt Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah? Er sagt, und diese sagen dann, ich habe keine Ahnung. Das ist so, jemand geht ans Meer, die ersten Füße ins Wasser, boah, ich bin der beste Schwimmer. Schwimmst du gerade? Nein, aber guck mal, meine Füße sind im Wasser. Der andere geht jetzt noch 2, 3 Schritte und schwimmt so ein bisschen, ja, und denkt, also ich bin ein Schwimmer. Der weiß noch gar nicht, was da vorne steht. Atlantik ist vor dir. Das ist eine Riesengefahr. Du kannst ertrinken. Der andere, der ist mitten im Meer, der ist der Meister und der sagt, also ich muss noch viel lernen. Und dieses Meer des Wissens, wer nicht weiß, dass er sich in Acht nehmen soll, ertrinkt. Der pflanzt, wenn der denkt, ich kann einfach mit dem Boot rausfahren und ich springe, dann salam alaikum. Das war das letzte Mal, dass er gesprungen ist. Er soll auch wissen, dass Hochmut nicht Allah subhanahu wa ta'ala nicht gebührt und dass er, wenn er hochmütig ist, bei Allah verhasst und verabscheut wird. Also, dass Allah es verabscheut. Allah liebt von ihm die Demut. Daher soll er jede Ursache des Hochmuts durch ihr Gegenteil behandeln und die Demut praktizieren. Und wisse, diese Eigenschaft ist wie die übrigen Eigenschaften, sie hat 2 Extreme und eine Mitte. Das eine Extrem ist zur Übertreibung neigt, ist Hochmut. Das andere Extrem, das zum Mangel neigt, ist Erniedrigung oder Selbsterniedrigung. Die Mitte ist die Demut und sie ist das Lobenswert, nämlich dass man demütig ist, ohne sich zu erniedrigen. Was soll das heißen? Du kannst was. Du kannst ein Auto reparieren. Du kannst, was weiß ich, tapezieren. Allahu a'lam, was du kannst. Du kannst. Sucht euch aus, was ihr könnt. Und dann kommst du und sagst, nee, ich kann nicht. Kannst du mal bitte tapezieren? Nein, es tut mir leid, ich kann nicht. Aber ich habe gehört, du kannst es. Nee, ich kann es nicht. Was ist los? Genauso in der Da'wah, einige studieren, mach mal da, nee, ich kann nicht. Du hast doch einen Bachelor, oder? Ja, aber ich kann nicht. Du hast vielleicht sogar einen Master. Ja, aber wartest du, dass du Ibn Taymiyyah wirst oder Imam Ahmad oder das kannst du vergessen. Das ist eine falsche Bescheidenheit. Das ist Selbstmord, ist das. Du kannst etwas. Also sage, ich kann es. Nicht mit Prahlen. Guten Tag, ich kann es. So wie Yusuf a.s. dem König sagte, mache mich zum Schatzmeister. Ich kann's. War das Hochmut? Ma'adallah. Natürlich nicht. Wenn der Richtige sich nicht meldet, kommt wer? Kommt der Falsche. Und das ist in allen Bereichen, wie gesagt, im weltlichen oder auch im religiösen. Jemand kann erste Hilfe leisten. Er weiß, wie es geht. Aber sagt, nein, nein, ich mach das nicht. Das ist falsche Bescheidenheit. Der stirbt jetzt. Du kannst es. Jetzt kommt der andere und sagt, lass mal, hast du es gelernt? Nein, nein, aber irgendwie muss man wo, irgendwo drücken. Das sind die zwei Extreme. Der eine ist hochmütig und der andere erniedrigt sich selbst. Die goldene Mitte ist, kannst du was? Dann leiste deinen Beitrag und bleib auf dem Boden. Wisse, dass es bessere gibt. Aber Alhamdulillah, du kannst etwas. Also sei nützlich für diese Umma. Die besten Dinge sind die mittleren. Wer sich über seine Gleichgestellten erhebt, ist hochmütig. Und wer sich unter sie stellt, ist demütig, denn er hat etwas von seinem Rang abgelegt. Wenn jedoch ein Schuhmacher oder jemand Ähnliches zu einem Gelehrten hereinkommt und dieser ihm seinen Platz überlässt oder ihn dort sitzen lässt, ihm dann seine Schuhe reicht und ihn bis zur Tür begleitet, dann hat er sich erniedrigt und herabgesetzt. Und das ist nicht lobenswert. Vielmehr ist das Lobenswerte die Gerechtigkeit, dass man jedem sein Recht gibt. Also er sagt, nur weil das ein Gelehrter ist, sollst du dich nicht erniedrigen. Ja, soll ich nicht nett sein? Doch, doch, aber übertreib's nicht. Übertreib's nicht. Und deswegen einige Schuyuch, ja, ich kann mich auch erinnern, Sheikh Sayyid, hafizahullah wa ra'ah, kann ich mich erinnern, er mag das überhaupt nicht, dass man seine Hand küsst. Aber es ist ein Gebot oder ein Benehmen, dass man die Hände der Gelehrten küsst. Ja, also das ist erlaubt. Ja, aber er mag das gar nicht. Ja, und einmal hat er auch mal ein bisschen Tacheles geredet. Ja, macht das nicht. Und trotzdem natürlich hat er das Recht, ja, dass man ihn respektiert, also so in auf diese Art und Weise respektiert und ehrt. Aber auf jeden Fall, das ist eine erzieherische Maßnahme. Er bleibt bescheiden, möge Allah ihn bewahren. Er bleibt bescheiden. Natürlich, aus erzieherischen Methoden, bei Kindern zum Beispiel, kannst du ruhig sagen, geh und küss die Hand von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinem Scheich, ja. Aber es geht jetzt besonders, wenn das dann Erwachsene sind, du sollst nicht ein Verlangen danach haben. Nicht ein Verlangen danach. Heißt das, dass die anderen, die es zulassen, schlecht sind? Du siehst einige Ulama und Gelehrte und am laufenden Band wird die Hand geküsst. Die sind auch müde geworden von jedem. Nein, tu's nicht. Irgendwann, also wenn man sehr, also in muslimischen Ländern, da kommen 1000 Leute und wollen die Hand küssen. Ja? Deswegen nicht, dass du denkst, boah, was ist das für ein Scheich, der lässt die Hand küssen. Ja, mir, der kann doch nicht bei, nein, ja, das irgendwann, er kann auch nicht mehr, ja. Aber sicherlich diese großen Gelehrten, sind bescheiden, ja. Möge Allah sie bewahren. Seine Demut gegenüber einfachen Leuten zeigt sich darin, dass er freundlich fragt, sanft spricht, ahlan, shaykhna, ahlan, also seine Demut gegenüber einfachen Leuten zeigt sich darin, dass er freundlich fragt, sanft spricht, Einladungen annimmt, bei Bedürfnissen hilft, ihn nicht verachtet und ihn nicht geringschätzt. Und Allah weiß es am besten. Das sind also einige praktische Tipps, um die Bescheidenheit zu erlangen, um die Hochmut zu entfernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Hochmut bewahren. Und möge Allah azza wa jal uns Bescheidenheit bescheren und Demut. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.